ARD.
Wenn Patienten ausrasten, Gewalt gegen Klinikpersonal nimmt zu.
Hacker-Chaos an Flughäfen, ein Cyberangriff sorgt für Verspätungen.
Und Jagd auf Falschparker 2.0, können Autos mit Scantechnik Kontrolleure ersetzen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, hallihallo. Mensch, schon wieder Montag. 22. September. Wir sind's, Uli Spinnrad und Magdalena Bienert für euch in dieser Woche am Start. Und ja, heute Morgen war es soweit. Es ist Herbstanfang und ich habe die Sitzheizung angemacht auf dem Weg hierher.
10 Grad waren es laut meinem Auto. Es wird frisch, aber ich mag das. Trocken und warm könnt ihr alle nach wie vor an unserer Umfrage teilnehmen, die wir geschaltet haben. Guckt mal in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Link zu einem Fragebogen, weil wir würden echt gerne mal von euch wissen, was wir noch besser machen können in diesem Podcast.
Genau, welche Themen fehlen euch vielleicht oder was findet ihr richtig gut und wie entscheidet ihr auch, ob ihr eine Folge hört oder nicht? Und insbesondere, wenn ihr nicht jede Folge hört oder ja was anderes an unserem Format zu kritisieren habt, interessiert uns sehr eure Meinung, weil so können wir noch besser werden. Vielen Dank schon mal.
Gerade aus der letzten Woche, da wurde eine Mitarbeitende, eine medizinische Fachangestellte von einem Angehörigen grob beleidigt. Er hat sie als Abschaum bezeichnet, mit dem er so nicht reden möchte.
Das war Leander Bober, er ist Pfleger in der Notaufnahme im Klinikum Worms in Rheinland-Pfalz. Ja, und er hat da schon was angesprochen, was wir heute auch besprechen müssen, nämlich das Thema Gewalt in Krankenhäusern. Die Fälle haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Das Deutsche Krankenhausinstitut hat letztes Jahr eine Umfrage dazu gemacht. Da haben 3/4 der Kliniken gesagt, in den letzten 5 Jahren haben die Angriffe bei uns zugenommen. Meistens richten sich diese Angriffe oder Übergriffe gegen Pflegekräfte und nicht gegen Ärztinnen und Ärzte, weil die Pflegekräfte quasi immer den ersten Kontakt haben.
Genau, also gerade in den Notaufnahmen müssen die teilweise wirklich Sachen einstecken. Ich habe eine Freundin, die arbeitet hier in einem sehr großen Berliner Krankenhaus in der Notaufnahme und ja, was die manchmal erzählt, boah, also da sind Beleidigungen und Anspucken ist da noch das Harmloseste. Oft kommt es auch zu körperlicher Gewalt, das kennt leider auch Leander Bober.
Das ist die ganze Spannweite, auch über alle Bevölkerungsgruppen und Bildungsschichten hinweg, an Äußerungen, die von eben nur dem Unmut Luft machen, über Beleidigungen, Bedrohungen reicht, dann bis zum tätlichen Angriff in der höchsten Eskalationsstufe. Das habe ich in allen Formen schon so erlebt.
Ja, das Problem ist auch nicht nur kurzfristig, also eine Belastung für die Mitarbeitenden, sondern das Ganze ist auch langfristig echt ein Problem für die Mitarbeitenden.
Wir wissen, dass solche Vorkommnisse Mitarbeitende nachhaltig beeinflussen, beeinträchtigen, dass es dazu führt, dass sie früh aus dem Beruf ausscheiden. Und das ist ja eine Entwicklung, die uns insbesondere Sorgen macht. Wir haben weniger Nachwuchsprobleme in der Pflege als das Problem, dass Pflegende nicht lang genug in ihrem Job arbeiten. Und deswegen müssen wir unbedingt verhindern, dass da zusätzliche Faktoren dazukommen, die uns Personal kosten in Zukunft.
Das Klinikum Worms erstattet inzwischen auch oft Anzeige. Nicht mal unbedingt, weil alle Vorfälle immer so extrem sind, aber weil sie das Phänomen einfach sichtbarer machen wollen und vor allem auch eben den Mitarbeitenden zeigen wollen, dass das nicht toleriert wird und dass sie sich wehren können. Interessanterweise oder ja vielleicht auch nicht interessanterweise kommen 80% der Übergriffe von Männern, sagt diese Klinik.
Woran liegt das mit dieser Gewalt? Eine Pflegewissenschaftlerin sagt dazu, dass die Menschen in Notaufnahmen natürlich in Ausnahmesituationen sind. Ihnen geht's schlecht, sie wollen Hilfe, aber darauf müssen sie eben oft warten. Dann fühlen sie sich unverstanden oder nicht ernst genommen und unfair behandelt. Manchmal sogar, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, die wir schon mal in der Notaufnahme waren, es gibt zu wenig Pflegepersonal und gleichzeitig kommen aber ja auch Leute, auch das ist ein bekanntes Problem, manchmal mit Kleinigkeiten in die Notaufnahmen. Und diese Kombination, die führt dann eben zu Wartezeiten, weil immer die echten Notfälle Priorität haben.
Ja, und die große Frage natürlich, wie kriegt man es in den Griff? Viele Krankenhäuser schulen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen Deeskalation oder sogar auch in Selbstverteidigung. Auch das Klinikum Worms, erzählt der Notfallmediziner Dr. Thomas Waldhofer.
Wir arbeiten da viel dagegen, also mit Schulungsprogrammen, mit Deeskalationstraining und versuchen das natürlich möglichst, dass es gar nicht vorkommt oder dass man diese Lage dann relativ schnell wieder herunterkocht, sage ich jetzt mal, dass es einfach die Aggression beendet werden kann.
Und in vielen Kliniken steht inzwischen auch Security-Personal und passt auf, weil manchmal reicht schon deren Anwesenheit, damit Patienten nicht ausflippen.
Auf der politischen Ebene gibt es auch immer wieder Forderungen, zum Beispiel die Strafen für Übergriffe auf Klinikpersonal zu verschärfen. Die letzte Bundesregierung hatte das auch schon mal überlegt, also Übergriffe härter zu bestrafen, wenn die Opfer für das Gemeinwohl arbeiten, und zwar egal, ob hauptberuflich oder im Ehrenamt. Aber da ist es dann nicht mehr zu einer Umsetzung gekommen. So, Magda, bei euch in Berlin, in der Hauptstadt, da war ja wieder was los, wa? War ja wieder.
War was los gewesen. War,
ganz genau. Es gab einen Klimastreik, habe ich gelesen. Es gab den Marathon, der ja, glaube ich, immer die halbe Stadt lahmlegt.
Ja.
Und dann kam ja noch am ganzen Wochenende dieser Cyberangriff hinzu am Flughafen. Du warst, habe ich bei Instagram gesehen, mittendrin statt nur dabei. Ja.
Genau. Ich war als Tagesreporterin eigentlich zu einem ganz anderen, harmlosen Termin eingeplant. Aber am frühen Morgen hieß es, ey, ab zum BER nach Schönefeld, da geht nichts mehr. Ein europaweiter Dienstleister für Check-in und Board an Flughäfen ist nämlich Opfer eines Cyberangriffs geworden.
Das ging auch schon am Freitagabend los, und zwar nicht nur in Berlin, sondern unter anderem in Brüssel, in Dublin, in London Heathrow. Sogar der Regionalflughafen hier bei uns in NRW, Münster-Osnabrück, war betroffen. Und zwar nicht die Flughäfen selbst, sondern wohl ein IT-Unternehmen dahinter, was die Flughäfen aber für das Boarding benutzen.
Genau. Und deshalb hatte der BER in seinem Fall sofort die Verbindungen zu diesem System gekappt. Und die Folge war aber eben, dass teilweise Bordkarten und Kofferanhänger, die da einfach so rangeklebt werden eigentlich, am Check-in per Hand ausgefüllt werden mussten.
Oldschool.
Schriftlich. Ja.
Ja, Wahnsinn. Und das bei Hunderten oder wahrscheinlich sogar Tausenden Passagieren, schätze ich mal, am Tag. Das muss ja ewig gedauert haben, oder wie war dein Eindruck? Samstag, du warst ja da.
Also ich habe es erstmal tatsächlich weniger chaotisch erlebt, als ich es erwartet hatte. Es war relativ ruhig, fand ich, obwohl die Schlangen vor manchen Check-in-Schaltern wirklich mega lang waren. Aber es war auch wirklich von Airline zu Airline total unterschiedlich, auch je nach Passagieraufkommen natürlich. Und manche haben es geschafft, nur in Anführungsstrichen mit einer knappen Stunde Verspätung zu starten. Nach Zürich waren es 5 Stunden und manche Flüge sind eben ganz ausgefallen. Und es gab am Flughafen regelmäßig diese Durchsage. Sage, wegen einer IT-Störung kann es zu Verzögerungen kommen. Manche hatten auch von ihrer Airline schon am frühen Morgen eine E-Mail bekommen, dass sie bitte noch früher zum Flughafen kommen sollen. Aber viele wussten tatsächlich nicht so wirklich, was jetzt los ist.
Das ist einfach jetzt nervig und wir wissen halt nicht genau, wann wir hier wegkommen. Also ganz sicher werden wir nicht pünktlich starten. Und es ist gut, dass eben Wasser verteilt wurde. Aber ich denke, für die Menschen, die nicht lang stehen können, gibt ganz wenig Sitzgelegenheiten. Man kann hier sich kein Essen besorgen. Also das ist schon schwierig. Und sehr wenig Infos. Da würde ich mir auch mehr wünschen.
Keine Informationen. Das Einzige, was wir gehört haben, ist, dass wir wahrscheinlich morgen Abend um 7 fliegen können, weil wir so eine große Gruppe sind. Wir müssen klären, ob wir ein Hotel finden, was natürlich schwierig wird wegen des Marathons.
Ja, und wer es trotzdem weggeschafft hat irgendwann mal, der musste dann aber auch noch um sein Gepäck bangen. Vieles ist wohl nicht mitgekommen, ist echt super ätzend für Reisende. Und auch heute noch wird mit den Auswirkungen gerechnet. Der Abflugplan sieht aktuell noch halbwegs pünktlich aus.
Ja.
Aber heute kommt noch hinzu, dass viele der tausenden Marathonläufer aus Berlin nach Hause fliegen wollen. Die machen es dann auch nochmal voll. Das heißt, da muss dann auch mit Verspätungen, Wartezeiten, weiteren Problemen gerechnet werden. Zumindest heute Morgen, jetzt Stand 5 Uhr, gab es noch keine Entwarnung.
Nee, also wer heute fliegen muss, bitte unbedingt online einchecken. Das hilft schon mal und auch wirklich eher kommen als diese üblichen 2 Stunden. Und Marathonläufer mögen doch bitte ihre Medaillen nicht um den Hals, sondern im Handgepäck verstauen, hieß es.
Ganz genau. Die Hintergründe dieses Cyberangriffs sind auch noch nicht geklärt. Deutsche Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass es sich nicht um eine staatlich gesteuerte Attacke handelt. Die vermuten eher, dass Kriminelle dahinter stecken, die dann ja mit solchen Methoden zum Beispiel Geld erpressen wollen.
Dazu noch eine ganz interessante Info. Im Juni hatte das französische Luft- und Raumfahrtunternehmen Thales einen Bericht veröffentlicht, dass die Zahl der Cyberangriffe im Luftverkehrssektor von 2024 bis 2025 um 600% gestiegen ist. Sie schreiben, jedes Glied in der Kette ist anfällig für Angriffe und das würden Fluggesellschaften, Flughäfen, aber auch Navigationssysteme und Zulieferer betreffen.
Unsere Kurznachrichten.
Fast 100.000 Menschen haben in Arizona bei einer Trauerfeier Abschied von dem ermordeten rechtsradikalen Aktivisten Charlie Kirk genommen. Und mit dabei waren auch US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident J.D. Vance und Tech-Milliardär Elon Musk. Inszeniert wie eine Mischung aus Gottesdienst, christlichen Popkonzerten und politischer Kundgebung ist die Veranstaltung dann zu einer ziemlichen Machtdemonstration der Bewegung hinter Donald Trump geworden. Der hat Charlie Kirk als Märtyrer für die amerikanische Freiheit bezeichnet.
Immer mehr Staaten erkennen Palästina offiziell als Staat an. Großbritannien, Kanada und Australien haben ihre Entscheidung gestern beinahe zeitgleich bekannt gegeben, wenig später auch Portugal. Es wird erwartet, dass Frankreich und Belgien folgen. Mit den Briten und Kanadiern haben sich erstmals Länder der bedeutenden westlichen G7-Wirtschaftsmächte zu diesem Schritt entschlossen. Hintergrund ist, dass in der kommenden Woche die jährliche Generaldebatte der UNO stattfindet. Und die Zukunft im Nahen Osten wird dabei ein zentrales Thema sein.
Und am letzten Tag der Leichtathletik-WM in Tokio hat Deutschland nochmal abgeliefert. Der neue Weltmeister im Zehnkampf heißt nämlich Leo Neugebauer. Letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris hat er noch Silber geholt und jetzt eben bei der Leichtathletik-WM in Tokio Gold. Und gestern gab es auch noch Bronze für die 4x100-Meter-Staffel der Frauen. Und insgesamt ist Deutschland im Medaillenspiegel auf Platz 12 gelandet.
Uli, wann hast du das letzte Mal ein Knöllchen bekommen?
Oh, gute Frage. Ist schon, also vielleicht mal eher, glaube ich, geblitzt worden, aber so ein klassisches Knöllchen wegen Falschparken ist schon, glaube ich, länger her. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ein Elektroauto und in der Innenstadt von Mönchengladbach ist das so, dass man inzwischen tatsächlich an vielen Stellen 2 Stunden umsonst parken kann, wenn man ein E auf dem Kennzeichen hat. Also da muss ich dann noch nicht mal dran denken. Da komme ich dann ums Knöllchen quasi rum.
Ja, ich nutze meistens eine Park-App, dann geht es auch ganz gut. Und bei dir in Gladbach, bei mir in Berlin, gibt es aber ja natürlich auch noch diese klassischen Kontrolleure vom Ordnungsamt, die diese Knöllchen ausstellen. Aber in Heidelberg, da übernimmt das jetzt ein Scan-Auto. Haben wir schon mal ganz kurz drüber im Podcast gesprochen und jetzt gucken wir genauer drauf, weil diese Dinger in Zukunft vermutlich in mehr Städten in Deutschland unterwegs sein könnten.
Ich dachte ganz ehrlich, das ist vielleicht Google Maps oder so. Aber ich habe nicht so die Kameras gesehen, dass vielleicht jetzt kommt hier was Neues.
Also diese Autos sehen so ein bisschen aus wie die von Google Street View, kennt ihr vielleicht. Deshalb hatte auch dieser Mann diese Assoziation. Oben auf dem Dach von dem Auto sind Kameras und Abstandssensoren aufgebaut. Und damit können diese Autos im Vorbeifahren Nummernschilder von Fahrzeugen erfassen. Und das ist auch schon der entscheidende Punkt. Die Autos können nämlich nur digitale Parkberechtigung erfassen.
Wenn wir an Fahrzeugen vorbeifahren, hören wir dieses Piep, immer mit einem kleinen Zeitversatz zwischen Vorbeifahren und dann kommt das Piep. Das ist die Zeit, das sind ungefähr eine Sekunde, die das System benötigt, um die Position zu erfassen und das Kennzeichen zu lesen und sämtliche Daten zu anonymisieren.
Das ist Andreas Fleischmann, der hat diese Technik mitentwickelt und die Kennzeichen werden nämlich dann mit einer Datenbank abgeglichen, wo registriert ist, dass ich dieses digitale Parkticket gezogen habe. Also bei den klassischen Zettelchen hinter der Scheibe muss dann doch wieder das Ordnungsamt drauf gucken.
Genau, aber im Fall dieser Scan-Autos läuft das so ab. Die können zum einen erkennen, ob das Auto überhaupt richtig auf einem Parkplatz steht und nicht zum Beispiel auf dem Radweg oder auf der Busspur. Und zum anderen erkennen die eben auch, ob die gebuchte Parkdauer überschritten wurde, beziehungsweise ob es überhaupt ein Parkticket gibt.
Wieder mal halt eine Möglichkeit, um den Bürger extra zu drangsalieren, extra Geld zu machen. Dieses Auto anzuschaffen kostet ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Geld. Ja, und das kann man, glaube ich, irgendwie besser investieren, indem man einfach mal ein bisschen den gesunden Menschenverstand spielen lässt.
Das ist nur bezahlen und bezahlen und noch mehr bezahlen.
Ja, super. Ich bin für die neuen Gimmicks offen.
Grundsätzlich finde ich es gut, wenn hier endlich mal geguckt wird, wer hier alles parkt.
Also unterschiedliche Meinungen. Mhm. Mitarbeitende vom Ordnungsamt, die zu Fuß unterwegs sind, schaffen übrigens ungefähr 50 Autos in der Stunde zu kontrollieren. Diese Fahrzeuge mit einem Mitarbeiter am Steuer, die schaffen 1000. Also die Vorteile sind klar, Entlastung und Kostenersparnis. Die Stadt Heidelberg testet das im Moment, weil das Land Baden-Württemberg das erste Bundesland ist, das diesen Einsatz der Scan-Autos gesetzlich auch erlaubt hat.
So ein Scan-Auto kostet übrigens ungefähr 130.000 Euro. Muss man sich dann wahrscheinlich über die Knöllchen wieder reinholen. Aber zumindest im Moment jetzt, in der Testphase, werden damit noch keine Knöllchen erstellt. Das ist erstmal nur für die internen Abläufe und um die Technik zu testen. Aber ein paar andere Städte wollen nachziehen und es demnächst auch testen, darunter Freiburg und Mannheim.
Und weil der Datenschutz ja auch immer ein großes Thema in Deutschland ist, diese Scanner nehmen, also so heißt es zumindest, auch wirklich nur ein Bild vom parkenden Auto auf, mit dem Kennzeichen, dem Standort und dem Zeitpunkt der Kontrolle. Und wenn andere Autos mit erfasst werden, dann werden die auch sofort gelöscht. Und die Daten von falsch abgestellten Autos werden gelöscht, wenn das Bußgeldverfahren abgeschlossen ist.
So, und wir hören uns alle morgen wieder, wenn ihr mögt. Magda und ich sind die ganze Woche für euch da. Und denkt an unsere Umfrage, da freuen wir uns wirklich, wenn ihr mitmacht.
Total. In diesem Sinne, ciao Kakao.
Ach du lieber Himmel, ein Boomer-Gag. Tschüssikowski.
Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.